Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Heute ja dann doch gar nicht so fröhlich, muss ich sagen, weil wir beide heute ganz unplanmäßig von unserem Vorhaben abweichen werden, weil wir beide festgestellt haben, dass das Thema, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten, für uns beide heute nicht passend erscheint. Also du hast eine Woche hinter dir, wo du sehr viel mit Menschen konfrontiert warst, die plötzlich aus ihrem Alltag herausgerissen wurden. Ich hatte eine Woche hinter mir, wo es auch völlig unvorbereitete Situationen gab und wir beide festgestellt haben, vielleicht ist das auch mal ein Thema, was mir in den seelsorgerischen Bereich fällt, über den ich heute mit dir reden möchte, aber ein Thema, von dem wir vielleicht glauben, vielleicht betrifft das auch andere Menschen, die in Situationen stehen, wo sie von heute auf morgen aus dem Alltag gerissen werden, wo alles plötzlich anders wird. Alles, was man sich vorgenommen hatte, so wie wir heute unsere Podcast-Folge, wird dann auf einmal von der aktuellen Situation überrollt. Und man steht vor völlig anderen Situationen, neuen Herausforderungen und muss sich fragen, was ist der Fels, auf dem wir stehen? Und ohne jetzt ins Detail natürlich gehen zu wollen, habe ich mich dann schon gefragt, aus den Erzählungen, die du mir geschildert hast, du bist Priester, Seelsorger, du kriegst ja die verschiedensten Facetten mit, was Menschen betrifft, die auf einmal in einer Ausnahmesituation stehen. Sei es, dass ein Elternteil erkrankt ist, ein Elternteil verstorben ist, der Bruder verstorben, Unfall, Tod, Krankheit, Arbeitsplatzverlust. Also da ist ja eine ganz breite Palette da. Wie geht man denn als Priester und Pfarrer damit um, wenn jemand so plötzlich dich mit seinem Verlust oder seiner Angst oder seiner Sorge konfrontiert?
Also zunächst einmal ist es ja so, dass wir alle irgendwann irgendwie in Situationen stehen, die irgendwie den einen Tag großartig unterscheiden von dem, der davor dann war. Also irgendwann gibt es so diese Wenden im Leben, in denen etwas passiert ist. Ja, das ist ein Schicksalsschlag, das ist ein Gedanke, eine Überlegung, eine Erkenntnis, zu der man gelangt ist, worüber man, ja, nachdenkt, vielleicht auch sprechen muss. Und das ist im Grunde genommen halt auch schon fast die Antwort. Also wie gehe ich damit als Priester um? Ich gehe jetzt erstmal von der Situation aus, dass jemand zu mir kommt oder ich in eine Situation komme, in der Menschen so etwas erlebt haben. Das kann eine Diagnose sein. Das kann ein plötzlicher Unfalltod sein. Das kann eine gesundheitliche Einschränkung sein. Das kann aber auch zum Beispiel eine berufliche Veränderung sein, eine Kündigung oder ein Konflikt am Arbeitsplatz, der so einfach nicht zu lösen ist. Was auch immer es da an Situationen gibt, wie gehe ich damit um? Also zunächst einmal höre ich einfach nur zu. Also ich habe da keinen großen Methodenkoffer oder so etwas, ne? Ich bin auch nicht großartig psychologisch geschult oder so, sondern erst einmal halte ich mein Ohr hin, also ganz platt gesagt. Und dann kann die Person mit mir sprechen, in dieses Ohr hineinsprechen, was sie halt für richtig hält. Sie bringt die Themen mit, diese Person, die gerade sie beschäftigen. Das ist nicht immer ganz einfach. Ich stelle schon fest, dass zum Beispiel Frauen mehr erzählen, preisgeben von sich, als das Männer, vor allem junge Männer, tun. Da muss häufiger mal, sagen wir mal, eine Fassade aufrechterhalten bleiben. Nichtsdestotrotz, die Möglichkeit ist da. Das ist ein Umgang damit. Also wie gehe ich mit der Situation um, die auf mich zukommt? Ich höre zu. Und dann kann man ins Gespräch kommen, in dem Maß, in dem die andere Person das quasi zulässt. Und dann schauen wir gemeinsam.
Du hast das schon gerade angesprochen, dass die Personen auf dich zukommen. Hast du denn den Eindruck, also manchmal ist man sich ja selber gar nicht seiner Situation bewusst, ist dir so eine Situation auch schon mal untergekommen, dass du von dir aus als Seelsorger jemanden in deiner Gemeinde angesprochen hast, wo du gesagt hast, du hast da was wahrgenommen, du hast das Gefühl, dass das in irgendeiner Form für denjenigen vielleicht nicht so gut läuft, so rund läuft oder dass da was aus dem Ruder läuft?
Also das Normale ist, dass also eine Situation quasi auf mich zukommt. So, das ist Beerdigungssituation zum Beispiel, Todesfall, irgendwie so etwas. Und so komme ich dann quasi auch dann mit in die Situation. So, wenn, das ist eine Frage also der Initiative. Die Sache ist, wenn ich initiativ werden muss, sag ich mal, oder werde, ja, das ist immer so eine Gratwanderung. Ist es übergriffig, was dann passiert? Also kann ja sein, dass ich eine Beobachtung mache, eine eigene Interpretation entwickle und die kann ja auch durchaus falsch sein. Also es ist ja nicht so, dass ich immer richtig liege. Das kann auch der Fall sein, aber dann muss man wirklich gucken, welches Taktgefühl hat man, welche Situation ist die passende, welche Wortwahl ist die richtige, um etwas anzusprechen. Vorkommen tut das durchaus, ja.
Ich halte das auch für wichtig, weil gerade das, was du auch gesagt hast, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht in meiner aktiven Zeit als Lehrerin, dass also junge Jungen oder junge Männer deutlich mehr Probleme haben, sich ihrer Gefühle bewusst zu werden, die auch artikulieren zu können und die auch, ja, sich nicht dafür zu schämen oder Schwächen zu zeigen oder was sagen die Kumpels, was sagen der. Also da ist ein sehr, sehr großer Druck, finde ich, manchmal auf den Schultern dieser jungen Männer, den sie kaum kompensieren können, wo aber es trotzdem wichtig wäre, in einen Gesprächsaustausch zu gehen. Und nicht immer, muss ich auch dazu sagen, hatte ich das Gefühl, dass da jetzt eine Frau der richtige Ansprechpartner ist, auch für diese Situation, weil eine Frau anders darauf eingehen würde.
Ja, also Männer und Frauen sind nun einmal unterschiedlich und reagieren auch unterschiedlich aufeinander. Also ich finde es wichtig, dass im seelsorglichen Bereich, jetzt mal ganz weit gefasst, ob mich als Priester betreffend oder eine Lehrerin. Auch da gibt es ja durchaus seelsorgliche Anteile am beruflichen Umfeld und der Tätigkeit, dass man erstmal da ist. Also Mädchen haben ihre eigenen Probleme, junge Frauen haben ihre eigenen Thematiken, ältere. Und das ist bei Jungs, jungen Männern und älteren Männern natürlich auch der Fall. Und dann ist es sinnvoll, da ein entsprechendes Gesprächs gegenüber haben zu können und sich auch öffnen zu können. Das ist das, was die Person mitbringt, aber halt eben auch der Gesprächspartner. Ich gucke jetzt nochmal auf mich als Geistlichen, als Priester. Ich muss das auch mitmachen. Ne? Mhm. Ich muss also auch so sein, dass ich nicht, wie soll ich das sagen, technisch kühl bin, sondern ich muss ehrlich, echt und aufrichtig an der Sache ran sein. Also eine Person, die auf mich zukommt oder eine Situation, in die ich komme, ich muss anders sagen. Also ich habe einmal einen Film gesehen, der hieß Boy A. Und da war ein Sozialarbeiter, der ist mit zwei Jungs umgegangen, die als Kinder im Kindesalter, die waren 12 oder 13 Jahre alt, in Großbritannien, in England, ein anderes Kind umgebracht haben, ermordet haben. Und dieser Sozialarbeiter war ganz fürsorglich und er war ganz bemüht und er war ganz bei den Kindern, die dann als Täter auch verurteilt wurden, ins Gefängnis kamen, also kinderhaft, jugendhaft, was es dann in Großbritannien so gegeben hat. Und in diesem Film kam an einer Stelle ein Satz, dass dieser Sozialarbeiter dem dann jungen Mann kurz vor seiner Entlassung, also dem tätigen Kind, das dann zum jungen Mann im Gefängnis herangewachsen ist, gesagt hast, du warst mein wichtigstes Projekt. Und damit ist klar geworden, dass also der gar nicht am Kind dran war, sondern das inszeniert war. So, wenn ich das jetzt mal adaptiere auf mein Handeln, also ich, für mich ist es klar, mein Gegenüber ist niemals ein Projekt, ein Vorhaben, ein Termin im Kalender oder so etwas, sondern das finde ich wirklich wichtig. Zunächst einmal ist das eine Seele. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, auch deutlich zu machen. Da ist jemand, der braucht jetzt ein Gespräch, braucht jetzt Begleitung. Das muss gar nicht mit vielen Worten sein. Das kann einfach auch nur gemeinsames Aushalten sein, in einem ruhigen Moment, im Schweigen, wie auch immer. Er braucht jetzt Verständnis und das bekommt er von mir auch. Und zwar nicht, wie gesagt, mit einem Methodenkasten, mit irgendwas Inszeniertem, mit beruflicher, professioneller Art und Weise, mit professioneller Distanz. Ich halte das für ein ganz fürchterliches Wort. sondern mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und das finde ich wichtig. Also wahrzunehmen, das Gegenüber ist jetzt eine Seele, ein Mensch, fühlendes Wesen und nicht irgendwie ein Objekt meiner Berufstätigkeit. Darum geht das.
Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den du da ansprichst. Ich habe das immer so gesagt, auf der anderen Seite meines Schreibtisches als Lehrerin sitzt nicht nur Schüler XYZ, sondern immer noch ein junger Mensch. Ein Mensch mit seinen Problemen, mit seinen Sorgen, mit seinen Verletzungen, mit seinen Wunden. Also auch der möchte ja in seiner Ganzheit wahrgenommen werden und nicht nur auf Deutsch, Englisch, Mathe reduziert werden. Das war so mein Verständnis als Lehrkraft. Und ich halte das auch für wichtig. Es ist natürlich herausfordernd. Natürlich muss man eine Grenze ziehen. Wo endet das Mitgefühl? Wo endet das Verständnis? Weil du ja auch ein Stück weit dich selbst schützen musst. Sonst verlierst du dich ja in den Thematiken, die dich da umgeben und die auch an dich herangetragen werden.
Ja, das ist klar. Also, wie soll ich das sagen? Eine Person in einer schwierigen Situation, die sich aussprechen muss, muss ein offenes Ohr haben. Das offene Ohr muss aber auch in der Lage sein, sich zu schützen. Mhm. So, und ob die Person jetzt Lehrerin ist oder Priester, Geistlicher, Seelsorger oder halt eben ein Freund oder der Lieblingsonkel, mit dem man gut auskommt. Auch der Freund und der Lieblingsonkel schützt sich ja letztlich ab irgendeinem gewissen Punkt sinnvollerweise. Also das würde ich schon auch mit einbeziehen. Natürlich gehört der Selbstschutz dazu.
Wie gehst du damit um, wenn du als Priester zum Beispiel zu einer letzten Ölung gerufen wirst in ein Krankenhaus und es liegt da ein sehr junger Mensch, die Familie drumherum? Wie geht man mit so einer Situation? Und also ich weiß zum Beispiel, einer meiner Stiefväter war Chefarzt und der hat immer erzählt, es ist schlimm genug, wenn junge Menschen vorzeitig sterben. Das ist auch für ihn als Arzt wirklich schlimm gewesen. Aber es war was anderes, wenn die im Krankenbett gestorben sind, quasi in der Nacht oder wie auch immer. Aber wenn die auf dem OP-Tisch lagen, quasi unter seinen Händen verstorben sind, war das für ihn ganz, ganz schwierig. Also das war etwas, wo man nicht mehr eine neutrale Distanz hatte, wo dann auch was eingesetzt hat wie Schuldgefühl, wo dann was eingesetzt hat wie Verantwortung. Also das heißt, er konnte keine Distanz mehr aufbauen, weil er jetzt ja quasi während der Operation ist dieser junge Mensch verstorben. Das war nochmal eine andere Nummer für ihn.
Also bei aller Ernsthaftigkeit der Thematik, die du gerade aufzeigst, möchte ich eben eine kleine Sache einschieben. Mhm. Die letzte Ölung gibt es nicht mehr, und zwar seit in etwa 1972
okay,
nicht.
Es sei meiner unerfahrenen neuen katholische Greenhorn-Mentalität geschuldet.
Also das Ganze heißt jetzt Krankensalbung ist im Grunde genommen Begleitung einer kranken Person in dieser Notsituation, die aus der Krankheit herauskommt. Mhm. Letzte Ölung wird immer noch häufig verwendet als Wortwahl, als Sterbebegleitung, sage ich mal. Und dann in einer Sterbesituation halt bekommt die Person die letzte Ölung, weil Krankenöl auf die Stirn gezeichnet wird und in die Handinnenfläche und so weiter. Das nur mal eben aufklärend am Rande. Also es geht um das Stichwort, was du aufzeigst, Verantwortung und Umgang mit einem Verantwortungsträger in der Notlagensituation einer Person.
Genau.
Ob OP-Tisch oder Krankenbett, wie auch immer. Und ja, das ist halt für einen Arzt, das kann ich nachvollziehen, ne? Also im Grunde genommen, da ist ein operierender Arzt, der hat die zu operierende Person, salopp gesagt, aufgemacht. Mhm. Und damit liegt natürlich der Körper in seiner Hand. Und dementsprechend ist er, was seine Verantwortung angeht, deutlich näher dran und deutlich stärker gefordert. Das ist doch klar. Also man spürt ja diesen Körper, die Körperwärme.
Das Leben.
Ja, also so das merkt man ja einfach. Natürlich ist das was anderes, als wenn jemand im Krankenbett nach einer Operation verstirbt, aufgrund welcher Umstände auch immer. So, das muss man natürlich sehen.
Und wie ist das für dich, wenn du zu so einer Situation hinzugerufen wirst, wo ja dann nun mehrere Anteilnehmer oder mehrere Teilnehmer um das Bett herum versammelt sind? Derjenige, der gehen wird, dieser junge Mensch, der gehen wird, liegt im Bett. Also wie geht man da damit um? Da bist du ja auf einmal mehreren Personen ausgesetzt.
Ja, also das kommt immer auf die Umstände der Situation halt an. Also wenn da jemand stirbt, hochbetagt, lebenssatt, Haus bezahlt. Mhm. Kinder und Enkelkinder sind in Ordnung und das Leben läuft für die. Und das eigene Leben lebt aus. Dann ist das im Grunde genommen die normale biologische Reihenfolge, die da schlicht und einfach eingehalten wird. Dann kommt es halt eben auf die Lebensumstände an oder auf die Umstände dann in dieser Situation am Krankenbett in einem Seniorenheim oder zu Hause an. Wer ist dabei? Welche Atmosphäre herrscht da? Also ist das eine liebevolle Umgebung? Also Menschen, die in einer liebevollen, freundschaftlichen Beziehung zueinander stehen, dann hat man auch eine entsprechende Stimmung. Und oft ist es durchaus so, dass bei aller Trauer das Abschiednehmen machbar und möglich ist. Überhaupt erlebe ich das, wenn jemand quasi im Sterbeprozess ist, im Sterben ist, ist die Stimmung häufig bei aller Trauer manchmal sogar gar nicht so schlecht. Es kann gelacht werden. Ich kenne das aus der Situation mit meinem eigenen Vater und so. Wir haben da schon auch einen gewissen Humor gehabt. So wie wir ihn im Leben immer gehabt haben, wenn wir, was weiß ich, beim Essen zusammengesessen haben und dann unsere Scherze gemacht haben innerhalb der Familie mit den Running Gags, die es überall eigentlich so geben kann. Schwierig wird es dann, wenn halt eben außergewöhnliche Situationen da sind. Also, ich kenne eine Situation, ich verändere jetzt den Namen. Ich kam von einer Reise zurück. Es war ein Sonntagabend, Sonntagnacht. Ich war als junger Kaplan in einer Gemeinde. Das Krankenhaus war ein paar Schritte entfernt. Ich wurde nachts angerufen vom Krankenhaus. Wir brauchen eine Krankensalbung. Alles klar. Ich mache mich fertig, wie das so ist. Anziehen, Zähne putzen, Tasche mitnehmen. Und dann komme ich dorthin. Und dann komme ich auch in diese Familiensituation. Und das waren Menschen, die aus, sagen wir mal, prekären Verhältnissen kommen. Und die sterbende Person war drogenabhängig, heroinabhängig und hat sich im Grunde genommen einen goldenen Schuss gesetzt. Kam ins Krankenhaus und wurde untersucht. Und dann haben die festgestellt, der ist vollkommen übersät mit Krebsgeschwüren. Mhm. Ja. Und dann kam also die Mutter auch wirklich in ärmlicher Kleidung, sag ich mal. Wirklich, das
Klischee.
Also, da wurde Klischee erfüllt. Ne? Mhm. Und diese Frau sagte mir, ich verändere jetzt den Namen, Sie müssen unserem Michael den Himmel aufmachen. Also wow. Die Familie hat konkret nach einem Priester gefragt und die wusste um das misslungene Leben dieses Michaels, so nenne ich ihn jetzt einfach einmal, um Namen zu haben. Und die brauchten jetzt jemanden, der da irgendwie ja tatsächlich den Himmel aufmacht. Und das haben wir dann halt eben so gestaltet, dass diese Familie damit gut leben konnte. Dieser Michael ist dann in der Nacht auch noch verstorben, aber das hat denen zum Beispiel geholfen. Also ich muss mich darauf einlassen und lasse mich auch wirklich darauf ein. Was möchten die Menschen jetzt von mir? Was kann ich für die tun? Sie möchten es mir bitte sagen und dann sehen wir zu, dass wir das hinbekommen.
Erlebst du das öfter, dass so, ich sag jetzt mal, auf den letzten Metern dieses irdischen Lebens nochmal Menschen sich Gott und dem Glauben zuwenden?
Ja, das kommt vor. Also es gibt natürlich die Sterbesituationen, die bei uns im Büro gar nicht ankommen. Ein Gemeindemitglied ist verstorben und die Familie möchte nicht, dass das bei uns gemeldet wird. Sie brauchen keinen geistlichen Beistand, wollen das nicht, lehnen das auch vielleicht sogar ab. Ich merke auch das Gegenteil, also dass Personen, die kirchenfern sind, bisher auch verkörpert haben, auch gesagt haben, ich kann damit nichts anfangen. Also auch mit dem Glauben nicht. Kirche ist das eine, ja, aber auch mit dem Glauben nicht. Wenn es dann an solche Situationen geht, dass sie dann doch nachfragen. Und sie fragen auch nach dem Priester. Also das scheint nochmal für einige doch wirklich etwas anderes, etwas Besonderes zu sein. Und das ist dann für viele doch durchaus hilfreich. Die werden dann keine sonntäglichen Gottesdienstbesucher bis zum Lebensende. So, aber für diesen Moment, für diese Situation, für diesen vielleicht auch kurzen Zeitraum ist das für die genau das Richtige. Also es sind häufig dann auch die etwas anspruchsvolleren, schwierigen Situationen. Wie gesagt,
ja.
Hochbetagt, ja, ja. Lebenssatt, mhm. Da kommen Enkelkinder durchaus mit klar, auch wenn Opa der Beste war und Oma die besten Pfannkuchen gemacht hat. Das ist jetzt bitte nicht lapidar verstehen. Das ist dann, wie gesagt, das normale Leben, das dort zu Ende geht. In anspruchsvollen Situationen, Unfall, Krebserkrankung, auch von jungen Menschen, da wird das noch einmal ein bisschen anders. Das nehme ich wahr.
Nun sind wir natürlich sehr beim Thema Tod und Krankheit gewesen. Gleichzeitig gibt es aber ja auch Situationen, die nicht lebensendend sind, sondern wo einfach eine gravierende Lebensveränderung eintritt, dass diese genauso existenzielle Ängste auslösen kann. Arbeitsplatzverlust oder Hausverlust.
Scheidung.
Trennung, wollte ich gerade sagen, Ehescheidung. Wirst du da auch in Anspruch genommen?
Ja, schon. Also ich erlebe es schon. Ich nehme es schon wahr, ich mache ein bisschen Jugendarbeit, dass vor allem junge Menschen, Jugendliche mich ansprechen und sich durchaus einmal aussprechen auch. Da hat man dann, was weiß ich, die Lagerfeuersituation im Zeltlager oder ich wohne an einem Fluss, habe da auch einen Anleger. So, dann nimmt man die Flasche Bier, schnappt sich den Pastor, nimmt noch eine Flasche Bier mit und dann setzt man sich da mal einen Moment hin und quatscht eine halbe Stunde. So, und man braucht dann halt im Grunde genommen, mal angenommen, wir haben da jetzt einen Jugendlichen, dann braucht man mal eben den erwachsenen Mann, mit dem man sprechen kann. Ein Gespräch, das ernstzunehmend ist. Und das auch so geführt werden kann, dass wenn es zu Ende ist, es zu Ende ist. Ja, man vertraut dann mir zum Beispiel, dass ich damit auch diskret umgehe. Darauf kann man sich auch vollständig verlassen. Das ist völlig klar. Und für den Moment ist das dann genau das richtige Gespräch. Es gibt der Person ein gutes Gefühl. Ich kann vielleicht auch noch mal ein paar Sätze sagen, die weiterhelfen, Fragen stellen, die etwas vielleicht auch herauskitzeln, wie auch immer. Also das also aus dem Gespräch heraus halt. Das kommt schon vor, ja.
Verweist du in solchen Gesprächen auch auf unseren Glauben, auf Jesus Christus? Oder siehst du da eher jetzt das in einer anderen Situation?
Nee, das mache ich eigentlich kaum. Mhm. Also eigentlich gar nicht. Also ich spreche von Jesus zum Beispiel in einer Predigt bei einer Beerdigung. So, und dann, wer ist das? Warum? Wieso? Weshalb? Ist er halt eben auch unseren Tod gestorben? Und was ist mit der Auferstehung verbunden? Welche Hoffnung können wir daraus für uns selbst auch, sag ich mal, ziehen? In so seelsorglichen Gesprächssituationen, die jetzt nicht mit einer Krankensalbung etwas zu tun haben oder mit dem Bußsakrament, dem Sakrament der Beichte, sondern einfach ein Gespräch von Mensch zu Mensch ist, dann führen wir ein Gespräch von Mensch zu Mensch. Also ich drücke da Jesus nicht rein. Das entspricht mir nicht. Und ich nehme auch wahr, dass das gar nicht gefragt ist und gefordert ist, sondern sie wollen einfach
von Mensch zu Mensch.
Ja, mit einer Person, die vielleicht auch ein bisschen anders ist, das bin ich als Priester nun einmal auch, so ein Gespräch führen, ja, mit dem traue ich jetzt zu, mir hier weiterzuhelfen. Da ist Jesus eher ein bisschen störend, ehrlich gesagt. Also wenn ich ihn reindrücke, so nach dem Motto, wollen wir jetzt mal über Jesus reden, dann ist der nämlich geholfen. Ich glaube, das funktioniert bei vielen in unserer Gesellschaft so heute nicht. Ich nehme auch wahr, jetzt mache ich natürlich die Gegenseite auf, dass durchaus es auch Situationen gibt, in denen genau gerade das aber auch richtig ist.
Ich frage mich natürlich auch, was können wir denn aber auch jemandem jetzt in unserem Gespräch so ein bisschen mit an die Hand geben, der eben, ist ja auch eine Hemmschwelle, den Priester anzurufen und zu sagen oder den Pfarrer anzurufen und sich zu öffnen. Man möchte auch vielleicht selber damit klarkommen. Was kann man denn jungen Menschen oder Menschen empfehlen, die in einer Ausnahmesituation für sich gefühlt sind, die jetzt aber nicht unbedingt das Gespräch suchen wollen? Was kann man denen trotzdem mit auf den Weg geben?
Also ob jung oder alt, ob Mann oder Frau, lasse ich mal dahingestellt. Wichtig finde ich, ein Umfeld zu haben, mit dem man sprechen kann. Wichtig sind Personen, denen man vertrauen kann, dass sie zum Beispiel diskret sind. Das finde ich zum Beispiel wichtig. Mit wem kann ich sprechen? Wo kann ich auch Tränen im Auge haben? So, wem gegenüber kann ich mich in gewisser Weise öffnen, sag ich mal so. Das ist wichtig, so ein Umfeld zu haben. Also ich habe das selbst durchaus erlebt und wahrgenommen. In meiner Familie lief auch nicht immer alles rund. In meinem Freundeskreis lief nicht immer alles rund oder in anderen Bezügen halt. Kann ja auch was Berufliches sein oder so. Dann ein Umfeld zu haben, mit denen ich sprechen kann, wo, wie soll ich das sagen, eine gewisse Nestwärme vielleicht auch ist. Das ist vielleicht so das Familiäre eher. Oder eine gewisse Kameradschaft, also ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist vielleicht der Freundeskreis eher als Gruppe, wo das zutrifft. Also so etwas dann zu haben, finde ich schon irgendwie sehr, sehr wichtig. Ich nehme auch wahr, und das finde ich persönlich für mich durchaus wichtig, ich habe auch Orte, wo ich dann hingehe. Es gibt einen Wallfahrtsort von meinem Heimatort, einige Kilometer entfernt. Ich setze mich ins Auto und fahre dahin. Was ich gerne mag, sind zum Beispiel Bücher in Kirchen, in die ich zum Beispiel hineinschreiben kann, eine Fürbitte oder irgendwie so etwas. Eine Kerze, die ich anzünden kann. Also ein Ort habe, wo ich etwas lassen kann. So, das finde ich hilfreich.
Ich bin da etwas anders als du, da oute ich mich jetzt mal. Ich bin eher die Marke Eigenbrötler. Also ich tue mir schwer, über Dinge, die wirklich mich jetzt in meinem Innersten bewegen, mit anderen zu sprechen. Also das ist schon mein ganzes Leben lang so. Und mir hat es, also ich bin eher jemand, der die Dinge mit sich selber ausmacht. Also der nicht unbedingt erstmal das Gespräch sucht mit jemand anders oder eine Meinung zulässt, sondern meistens beschäftige ich mich erstmal mit mir selber. Und auch wenn du eben so gesagt hast, Jesus hat für dich da keine, also wird da nicht reingedrückt, wie du es gesagt hast. Ich war ja nun jetzt nicht immer im christlichen Glauben verankert, aber mir hat enorm viel geholfen, mich eben auch mit anderen Autoren zu beschäftigen, Literatur zu lesen und dann im weiteren Verlauf eben doch Jesus Christus, also im weiteren Verlauf doch mit der Bibel. Also ich habe gemerkt, es gibt ja diese Situation, es kommt ein Schicksalsschlag, das ist ja das eine, oder es ist eine herausfordernde Lebenssituation. Also davon bin ich ja auch nicht verschont geblieben, aber ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich darüber mich ausgetauscht habe mit jemandem. Also ich bin eher jemand, der das mit sich alleine versucht zu regeln, auch alleine klar zu kriegen und alleine klar zu ziehen. Und dieses Thema, über das wir jetzt so sprechen, so aus dem Alltag gerissen, wenn plötzlich alles anders ist, hat für mich ja zwei Ebenen. Das eine ist, wie gehe ich mit dem um, was sich gerade plötzlich verändert hat? Da bin ich jemand, der dann sehr praktisch wird. Also ich bin dann jemand, der dann erstmal das Emotionale beiseite packt und ganz nüchtern, rational versucht, sich in der Situation so zu stellen und so zu handeln, was jetzt notwendig ist, was gemacht werden muss, egal in welchem Bereich. Und dann gibt es aber auch für mich eine zweite Ebene, wo man feststellt, boah, ich kann aber nicht mehr. Ich komme jetzt an meine Grenzen mit der Situation. Ich bin jetzt überfordert. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Lieber Gott, es ist zu viel. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich war vor einigen Jahren, schon ein paar Jahre her, damals auch in meinem Studium in Neuseeland und hatte damals, wie Studenten halt so sind, ich hatte nicht so viel Geld für Trekking-Schuhe, für gute Trekking-Schuhe und bin aber auf einen Track gegangen, wo man 3-4 Tage durch die Wildnis geht, durchs Gebirge geht und so weiter und so fort. Wir waren mehrere, eine Gruppe von mehreren und wir sind also zusammen gestartet und das ist so ein Track, wo man 3-4 Tage dann auf Berghütten übernachtet. Tag läufst du so 4-5 Stunden ungefähr bergaufwärts und über die Berge und wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich mit meinen nicht eingelaufenen, günstigen Trekking-Schuhen schon am ersten Abend in die Hütte eingelaufen und hatte also eine riesen Blutblase unter meiner Ferse. Und wie das jetzt halt dann so ist, man ist da oben, abseits der Pampas in Neuseeland ist das ja so, dass weit und breit da ja wirklich noch nicht mal was abgesichert war zu der damaligen Zeit. Und ich sitze da abends mit meiner Blutblase und habe mir gedacht, tja, keinem was gesagt, nichts gemacht, weil ich kann ja jetzt nichts ändern. Am nächsten Tag sind wir dann weitergelaufen, den zweiten Tag marschiert und die anderen sind vorne weggelaufen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, geht schon mal vor. Und irgendwann habe ich so zu meinem Schuh geguckt und habe gesehen, dass das Blut schon oben rausquoll. Dann habe ich mich auf einen Felsen gesetzt und habe den Schuh ausgezogen und habe also gesehen, dass ich auf dem offenen Fleisch gelaufen bin. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich saß und gedacht habe, ich kann nicht mehr. Ich kann auf diesem Fuß so nicht weiterlaufen und nicht noch 2 Tage marschieren. Und dann ist was passiert, das ist unbeschreiblich gewesen. Ich sitze also auf dem Stein und dann kommt auf einmal ein Pärchen vorbei. mitten oben im Gebirge, kein Mensch sonst weit und breit. Und dann kommt ein junges Pärchen vorbei, Australier, glaube ich, und haben mich angesprochen, ob sie mir irgendwie helfen können. Ja, und habe ich gesagt, na ja, also ich komme hier nicht weiter mit meinem Fuß. Und er war Arzt, hatte auch alles im Gepäck dabei, was man brauchte, alles, was man sich vorstellen kann, bis hin zu getackerten Pflastern. Also das kannst du dir nicht vorstellen, was ich da für eine Erstversorgung erhalten habe. Und er hat alles so perfekt gemacht, ist dann weitergegangen. Ich konnte super darauf laufen. Ich bin zur Hütte gegangen. Ich habe dieses Pärchen nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, auf welcher Hütte die geblieben sind. Die kamen mitten aus der Pampas. Und wenn ich nicht die Pflaster und alles an meinem Fuß gehabt hätte, hätte ich es selber nicht geglaubt, dass es so war. Aber weshalb ich diese Geschichte jetzt so ausführlich erzählt habe, ist so, dass ich einfach für mich jede Form von Hilfestellung einfach nicht losgelöst von meinem Glauben betrachten kann. Also ich verstehe, was du meinst, dass aber für mich, der jetzt jemand ist, der nicht unbedingt bei Menschen einen Halt sucht und eine Hilfestellung sucht, ist dieser Glaube einfach dann ganz enorm und hilfreich gewesen, weil er für mich Wirklichkeit ist. Ich kann dir nicht sagen, woher dieses Pärchen kam, aber ich kann dir nur sagen, so war's. Und das habe ich in meinem späteren Verlauf öfter kennengelernt in meinem Leben, wenn ich vor Situationen stand, wo ich gesagt habe, boah, ich habe keinen blassen Schimmer mehr, wie das jetzt gut gehen soll, wie das jetzt ausgehen soll. Und dann ist es wirklich so gewesen, ob es der tiefste Schmerz war, ob es das größte Leid war, die größte Enttäuschung. Du hast gemerkt, da ist eine Kraft da, wie auch immer ich die nennen möchte. Ich habe die nicht immer Gott oder Jesus genannt, aber ich war mir sehr, sehr lange dessen bewusst, dass da etwas ist, was in unserem Leben wirkt.
Ja, also dem kann ich ja natürlich was abgewinnen, das ist doch gar keine Frage. Also natürlich erleben wir in schwierigen Situationen, welcher Art auch immer, durchaus auch halt die Hilfe. So, bei dir war es jetzt halt eben dieses Pärchen, das quasi aus dem Nichts, herkam. Das kann halt eben auch etwas anderes sein. Wie gesagt, der Freundeskreis oder was auch immer. Und irgendwie trägt es sich, die schwierige Situation, die Trauer oder was auch immer dann da so ist. Dann spielt nochmal Zeit mit rein. Auch das ist ein wichtiger Faktor. Das heißt ja immer, Zeit heilt alle Wunden. Das glaube ich nicht. Es bleiben schon Narben zurück. So, aber ja, ich glaube schon, dass sich so einiges dann entwickelt. Ich kann das jetzt auch schlecht in Worte fassen. Also wenn ich von Jesus spreche, dann meine ich natürlich halt eben, ich komme nicht mit der Bibel und zitiere dann daraus. Mhm. Und dann muss man das so und so interpretieren und dann wird schon alles gut. Das halte ich für nicht so sehr glaubwürdig, ehrlich gesagt. Mhm. Aber in der Begegnung mit Menschen passiert eine ganze Menge, das sage ich noch einmal. Also wie gesagt, bei dir war es dieses Pärchen, dieser Arzt, der dir dann da weitergeholfen hat. Das kann halt auch der Freundeskreis sein oder, was weiß ich, ein Geschwisterteil, ein Bruder, eine Schwester, die man hat, mit der man sich besprechen kann in einer Trennungssituation. Keine Ahnung, was es da also an Möglichkeiten gibt. Und es macht im Grunde genommen das betrübte Herz leichter, wenn ich das mal so ein bisschen lyrisch ausdrücken darf. Also diese Situation erleben wir ja. Das gibt es ja.
Aber ich denke, du hast auch eben gerade etwas ganz Wichtiges angesprochen, dass natürlich auch jede Form Narben hinterlässt, aber auch diese Narben heilen, also die Chance haben, heilen zu dürfen. Weil ich finde es schon auch sehr wichtig, dass in solchen extremen Situationen man mit seinen Gefühlen, auch den unangenehmen Gefühlen, verbunden bleibt.
Ja.
Also ich habe sehr oft erlebt, dass man eben davor weicht. Also dann sucht man sich Ablenkungen, macht Extremsport oder sucht sich oder kauft sich was oder betrinkt sich. Also auch was ganz Lapidares, dass man dann dem Alkohol verfällt, um eben zu versuchen, diese emotionale Ausnahmesituation eben nicht mehr spüren zu müssen und nicht mehr wahrnehmen zu müssen. Und ich glaube, dass das ein Trugschluss ist.
Ja, das ist ja auch.
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man im Vertrauen bleibt, auf gut Deutsch, auch durch diesen Schmerz hindurchzugehen.
Ja, also es ist ja auch schädlich. Also alle Extreme sind natürlich schädlich irgendwie auch. Das muss man ja ganz klar sagen. So, wenn ich mich übermäßig betrinke, ist das nicht gut. Das hilft keiner Situation. Im Vertrauen bleiben, hast du gerade noch einmal gesagt. Wie meinst du das denn?
Im Vertrauen bleiben, dass diese Situation sich auch wieder verbessert. Also, dass du nicht in diesem destruktiven, in diesem endgültigen so verhaftet bleibt, sondern dass es auch wieder auf gut Deutsch, es wird weitergehen, es wird wieder besser werden, es wird auch leichter werden, auch wenn man sich das im Moment nicht vorstellen kann, auch nicht weiß wie und auch keine Vorstellungen hat, wie es konkret weitergehen soll, aber da meine ich halt im Vertrauen bleiben, dass du, ja, dass Gott dich durch diese Situation hindurchträgt.
Genau. Also es wird irgendwie weitergehen. Mhm. Und das ist etwas, was der, ich sag mal, gesunde Mensch auch für sich begreifen kann oder darf. Ich möchte an dieser Stelle sagen, für den Fall, dass jemand so etwas bei sich nicht wahrnimmt, also dieses Vertrauen quasi nicht da ist, dass es eine Verbesserung des Ganzen gibt, da muss ich klar sagen, dann muss man wirklich aus so einer Situation heraus professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ja. Das ist wichtig, auch mir an dieser Stelle hier noch einmal zu sagen. Grundsätzlich gilt, wie gesagt, für den, ich drücke es jetzt mit meinen Worten aus, gesunden Menschen, der nicht in einer Depression ist, dass es Auswege gibt. Es wird Verbesserungen geben. Man muss sie suchen, man kann sich darauf einlassen, man braucht die Menschen, die einen da unterstützen und helfen. Und dann kann man darauf vertrauen, dass also ja nach der Nacht der Tag wieder anbrechen wird. Klingt ein bisschen billig vielleicht, aber ich nehme das schon wahr. Also wie gesagt, auch in meiner Familie gab es durchaus Situationen, wo die Hoffnung schon schwierig zu entdecken war. Wir haben schlicht und einfach bestimmte Dinge ausgehalten und durchgehalten. Und dann geht das auch durchaus durch Jahre.
Ich glaube auch, dass Situationen im Leben auch uns widerfahren, damit wir daran wachsen können.
Ja, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Also
es ist keine Bestrafung oder nichts Destruktives, nichts Negatives. Also
nein.
Man hat nichts falsch gemacht, dass einem jetzt diese Situation widerfährt, sondern ich glaube...
Na Moment, also natürlich kann man seine Fehler machen. Zum Beispiel am Arbeitsplatz macht man etwas falsch in einer Art und Weise, dass eine Kündigung ausgesprochen wird.
Absolut, aber bei Krankheiten oder wie
also
auch immer.
Also das muss man sehr sortieren. Ja. Natürlich passieren Fehler. Auch Krankheiten stellen sich vielleicht auch ein aufgrund von Fehlverhalten.
Ja.
So, das muss man ja auch klar sagen. Also das ist ein Thema, was du ansprichst oder was ich jetzt raushöre. Da geht es nochmal um Verantwortung. Mir geht es erst einmal darum, eine Situation ist misslich, miserabel, unangenehm, traurig, macht einen wütend, enttäuscht, was auch immer. Es gibt da Auswege. Das ist nochmal wichtig, also im Vertrauen zu bleiben, das ist schon ganz richtig ausgedrückt, im Vertrauen darauf zu bleiben, dass halt der nächste Tag irgendwann wieder anbricht. Auch vielleicht durch Jahre hindurch.
Und das ist das, was ich auch ganz wichtig finde, ist, auch als jemand, wo man jetzt sagen kann, wir haben ja auch schon einiges hinter uns gelassen, man wächst daran und es ist ein unbeschreibliches Gefühl an Kraft und Stärke, wenn man merkt, dass man eine Situation wirklich überwunden hat, gemeistert hat. Also, dass man daran gewachsen ist. Das ist, da passiert was unglaublich Positives. Das ist Wachstum für mich.
Ja, das ist halt eben auch ein Aspekt der schwierigen Situation und des Herauskommens aus so einer schwierigen Situation, dass man hinterher durchaus reifer ist, zu einer gewissen Erkenntnis gekommen ist, das Richtige vom Falschen unterscheiden kann, was auch immer dann da ist, vielleicht auch sich trennt in bewusster Art und Weise von Umständen oder auch von Personen durchaus. Man muss nicht immer an allem festhalten. Auch die bewusste Trennung, die gut begründet ist, durchreflektiert ist, kann die richtige Entscheidung sein. Also das müssen wir schon im Blick behalten. Die Krise ist in gewisser Weise auch eine Läuterung, also eine Klärung, wenn man so will, was zur Erkenntnis weiterhilft.
Ja,
und die Persönlichkeit halt wirklich auch bildet, also aufbaut.
Ja, es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, es ist das Ende der Welt, sagt die Raupe, es ist erst der Anfang, sagt der Schmetterling. Also das heißt, wenn du bist in so einer Situation, auch in einem Transformationsprozess, wo du eben dich auch weiterentwickelst, weiter wächst. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, manchmal in solchen schwierigen Situationen sich klar zu machen, es ist eine Phase, an der ich wachsen kann und an der ich reifen kann.
In aller Trauer, in aller Wut oder Enttäuschung.
Und das heißt nicht, dass es leicht ist, einfach ist oder lapidar oder übertrieben oder wie auch immer. Nein, nein, das ist absolut herausfordernd. Sonst hätten wir beide uns jetzt ja auch dieses Thema für heute nicht mal so auf dieser Ebene vorgenommen. Aber abschließend möchte ich doch noch mal dazu sagen, mir hilft der Glaube. Also mir hilft der Glaube, dass ich einfach weiß, dass ich Situationen, die ich alleine nicht meistern kann, dass es da jemanden an meiner Seite gibt, wo ich was abgeben kann. Und wir haben ja bei uns auf der Webseite die Novene der Hingabe. Für mich ist das ein Hilfsmittel, Wobei ich das auch interessant fand, dass jemand mich aus der Community angeschrieben hat und gesagt hat, Kirsten, ich habe das jetzt 9 Tage gemacht und jeden Tag 10-mal wiederholt, es wird nicht besser. Also da muss ich doch nochmal sagen, also Hingabe heißt für mich, also ich bleibe so lange im Gebet, wenn ich unruhig bin, wenn ich Angst habe oder wenn ich von Gefühlen übermannt werde, bleibe ich so lange im Gebet drin, bis ich merke, mein Herz wird ruhiger. Also dass ich merke, so okay, jetzt habe ich es wirklich abgegeben. Ich habe diese Situation jetzt losgelassen. Dann merke ich, findet auch eine Erleichterung, eine Veränderung statt. Also von daher, diese Mittel sind nur Hilfsmittel, um in irgendeiner Form für sich auch etwas aktiv tun zu können. Aber natürlich möchte ich nicht, dass das jetzt wie eine Norm einfach festgeschrieben ist.
Genau, also so und so viele Gebete sind genau nicht wie so und so viele Tabletten, die ich einwerfe.
Jesus ist keine Medizin.
Nein, so funktioniert es halt eben nicht.
Das glaube ich auch.
Ich möchte noch kurz einmal eingehen auf das Stichwort Glaube und Hoffnung. Also für mich ist völlig klar, dass natürlich auch der Glaube eingepreist ist in das, was wir gerade hier sagen. Also wenn ich darauf schaue, was in der Heiligen Schrift zum Beispiel steht. Jesus lebt sein Leben, kommt in eine kolossale Krise, weil er verraten wird, falsch eingeschätzt wird, beseitigt werden soll, stirbt am Kreuz, kommt ins Grab und es geht dann doch irgendwie auferstanden weiter. Das heißt nicht, dass das alles so leicht zu verstehen ist, aber es ist letztlich mit der Hoffnungsbotschaft verbunden.
Ja, es gibt auch diese schöne, kann ich noch ergänzen, Geschichte auch im Alten Testament, wo der Prophet Elia in die Wüste flieht, weil er, glaube ich, die Priester um Baal herum hat ermorden lassen und jetzt selber auf der Flucht ist. Und da fällt er auch in diese Verzweiflung und sagt, Gott, ich kann nicht mehr. Wenn das jetzt hier mein Leben sein soll, dann nimm es mir, weil dann sterbe ich lieber früher als später. Und dann schläft er in der Wüste ein und dann kommt ein Engel und stupst ihn an der Schulter und sagt, du musst was essen, du musst was trinken. Er isst und er trinkt und schläft wieder ein. Dann kommt der Engel wieder, stupst ihn wieder an der Schulter und sagt, du musst was essen, du musst was trinken, weil du schaffst sonst den Rest des Weges nicht mehr. Und ich habe dieses, du musst essen und trinken, ich finde, das ist ja auch eine Symbolik, die wir bei Jesus Christus haben.
Ja, du musst leben.
Ja, das Brot des Lebens, ich bin der Leib. Also das heißt, das lässt sich ja weiter
denken, überlegen.
Das lässt sich weiterdenken, weiter überlegen bis zu Jesus Christus. Aber ich will damit einfach sagen oder mich dem anschließen, was du gesagt hast, da ist Hoffnung drin.
Genau, deswegen ist Aufstehen wichtig.
Das war heute mal eine ganz andere Folge, die wir uns auch so... Ich glaube, so haben wir das auch noch nie gemacht in der Form. Wir hatten uns was anderes vorgenommen. Hinterlasst doch gerne mal in unseren Kommentaren, wie ihr mit Situationen umgeht, wenn plötzlich alles anders ist, was ihr für Hilfestellungen, Tipps oder Möglichkeiten habt, wie ihr damit umgegangen seid, wie ihr auch aus Situationen herausgekommen seid, die herausfordernd waren. Das würde uns sehr interessieren, soweit ihr das natürlich einfach öffentlich machen wollt. Ich danke dir ganz herzlich, Jan. Euch eine schöne Zeit und bis bald.
Ich danke dir. Tschüss.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.